ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir übers Lügen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Kleines ganz Groß. Hier gibt es bindungsorientierte Beratungen für Familien. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich würde gerne dir eine erziehungspäpstliche Frage stellen.
Aha.
Und zwar, ich habe mal unser Kind belogen und zwar wie folgt. Das war so die Phase Kindergartenalter, wo zumindest er und vielleicht manche Kinder ja auch so wissen, jetzt habe ich bald Geburtstag. Und die Nacht vorm Geburtstag ist die Hölle, weil sie ja früh um 4 schon sagen, habe ich jetzt schon Geburtstag? Und du weißt genau, deine Nacht ist im Arsch, seine Nacht ist im Arsch und der ganze Tag wird total anstrengend, weil alle zu wenig geschlafen haben. Und da bekam ich von jemandem den Tipp, ihn einfach ein bisschen anzulügen. Und in dem Moment, ich habe ihm einfach gesagt, du hast übermorgen Geburtstag.
Mhm.
Ja? Und dann habe ich ihn in der Früh geweckt und habe gesagt, hey, guten Morgen, du hast Geburtstag. Und er war kurz so, und dann hat er sich natürlich gefreut und diese Lüge verschwand natürlich in diesem Ganzen, da ist der Geburtstagstisch und tralalala. Und ja, was sagst du? Ist das eine Lüge, die okay ist? Und alle hatten geschlafen. Oder ist es eine Lüge, die nicht okay ist, weil natürlich auf der Startrampe vor dem Geburtstag was gefehlt hat?
Oh Gott, du stellst Fragen. Also ich sehe jedenfalls, dass das Element der Notlüge durchaus da auch mit erfüllt, im Sinne von, du hattest sozusagen einfach die Befürchtung der Not des Schlafmangels, die dich sozusagen dazu bewegt hat, das so zu sagen. Und so wie du das erzählst, also manchmal kann man ja auch erst wirklich im Nachhinein beurteilen, wie gravierend eine Lüge sich für den Belogenen anfühlt. Und so wie du das erzählst, ist ja bei euch sozusagen alles gut gegangen, in dem Sinne, dass da jetzt kein Vertrauen nachhaltig erschüttert wurde, dass euer Kind dann einen tollen Geburtstag hatte, ihr habt alle geschlafen. Also wo niemand zu Schaden gekommen ist, wo soll der große Schaden sein? Und gleichzeitig würde ich davor warnen wollen, das sozusagen als generellen Tipp rauszugeben, zu sagen, macht das alle, weil Kinder da wirklich auch unterschiedlich ticken. Und es gibt Kinder, die haben ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis, ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit hat auch sehr viel damit zu tun, dass man sich auf Aussagen echt verlassen kann. Und wenn natürlich ich einem Kind sage, du hast übermorgen Geburtstag und dann wächst du morgens und sagst, hey, ist doch schon heute. Das kann auch sein, das kippt dann, trotz Geburtstagstisch und Geschenken und allem, dass ein Kind sagt, genau. Moment, hast du mich gestern angelogen? Und dann hast du erstmal dieses Vertrauenserschütterungsthema auf dem Tisch und das überschattet dann den ganzen Geburtstag. Ne? Und das kommt echt so ein bisschen aufs Kind an, das kommt sicher auch aufs Alter an. Ich habe auch schon verschiedene Fälle erlebt, wo Eltern rund um Geburtstage gelogen haben, genau aus solchen Motivationen heraus. Ich habe auch zum Beispiel mal bei einer Familie erlebt, da ist ganz kurz vor dem Geburtstag des älteren Kindes, das Geschwisterkind geboren worden. Und dann haben die Eltern den Geburtstag des Kindes eigenmächtig quasi um 1 oder 2 Tage verschoben. Du hast heute erst Geburtstag, obwohl der eigentliche Geburtstag schon rum war, weil einfach durch dieses, das Baby ist gerade erst geboren, sie einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Und das Kind war noch so klein, dass für dieses Kind es halt total egal war im Prinzip, an welchem Tag der Geburtstag gefeiert wird. Dann haben die einfach gesagt, heute ist Geburtstag. Das kann man alles machen. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, sich einfach klarzumachen, die Grundlage von dieser Bindungssicherheit, die wir uns ja alle für unsere Kinder wünschen, ist, dass unsere Kinder das Gefühl haben, dass sie uns vertrauen können und dass wir verlässlich für sie sind. Und dazu gehört auch, dass Kinder grundsätzlich das Gefühl haben, wir lügen sie nicht an. Wir erfinden nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen und nachher stellt sich raus, es stimmt gar nicht so. Weil natürlich Kinder sozusagen als Default-Setting ihren Eltern erstmal alles glauben. Wir sind für unsere Kinder wie Götter.
Ja.
So alles, was wir sagen, hat ein unglaubliches Gewicht und eine unglaubliche Wahrheit. Und wenn unsere Kinder in der frühen Kindheit immer und immer wieder die Erfahrung machen, das stimmt gar nicht, was die sagen. Und die sagen im einen Moment das eine und dann machen sie das andere und dann stimmt das wieder nicht. Und da ist keine Verlässlichkeit und keine Sicherheit drin. Dann ist das besorgniserregend. Und gleichzeitig gibt es ja nicht umsonst dieses Konzept der Little White Lies, ne? Also so dieser kleinen weißen Lügen, die niemandem schaden. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, mit oder ohne Kinder, ohne solche Gelegenheitsflunkereien durchs Leben kommt.
So ging es mir nämlich ja auch, als ich anfing, so über das Lügen nachzudenken, merkte ich so, ich glaube, im engeren oder weiteren Sinne, keine Ahnung, ich lüge schon relativ viel, aber oft so mit so einem, wie heißen sie, Little White Lies, das trifft vielleicht ganz gut, weil es eine im engeren Sinne keine Lüge ist, aber einfach so eine kleine Abkürzung. Und gleichzeitig, mein Beispiel vom Einstieg war Absicht, weil ich da bis heute auch ein schlechtes Gewissen irgendwie auch spürte. Also ich fand es so genau auf der Kippe zwischen, nee, das war echt nicht okay und das war natürlich total super in dem Moment. Und das, das lässt sich, glaube ich, auf viele Situationen übertragen. Aber nochmal, als ich jetzt gerade sagte, ich lüge relativ viel, meinte ich das immer nur so bezogen auf so, dass du halt manchmal eine kleine Abkürzung gerade mit jüngeren Kindern wählst, um eben so eine, ja, der Laden hat schon zu.
Ja, der Spielplatz hat geschlossen.
Es gibt leider kein Schokoeis. Ja, aber Lügen ist natürlich anstrengend und Lügen kommt natürlich auch raus. Und deswegen muss man da aufpassen. Aber so ab und zu merkte ich schon, glaube ich, mit jüngeren Kindern da so kleine Abkürzungen, denen zumindest nicht abgeneigt zu sein, ja.
Ja, ja. Ja, und es ist natürlich auch so, wir müssen immer, wenn wir mit Kindern sprechen, auch schauen, dass wir nicht in so moralische Absolute verfallen, sondern dass wir wirklich noch die individuelle Situation betrachten. Ne? Also natürlich ist es ein wichtiger Grundwert, was ich vorhin benannt habe, dass unsere Kinder uns als verlässliche und sichere Menschen erleben sollen. Und wenn Eltern ihre Kinder immer wieder belügen, und zwar auch auf eine Weise belügen, dass die Kinder wirklich das als einen Vertrauensverlust erleben, ist das nicht gut für die Eltern-Kind-Beziehung, völlig klar. Und gleichzeitig gibt es auch ganz viele Situationen, wo man sich ehrlich fragen muss, was würde die Wahrheit in diesem Moment jetzt gerade nützen? Was würde die Positives bringen? Ich nenne ein ganz simples Beispiel. Ich habe mal bei einer Familie gebabysittet, bevor ich selber Kinder hatte. Die hatten einen kleinen Sohn und der konnte sich recht schwer von seiner Mama trennen, hatte aber ganz klar mit seinen 2 Jahren dieses Konzept verinnerlicht, manchmal muss Mama arbeiten und die musste auch recht unregelmäßig arbeiten und wenn Mama arbeitet, dann ist sie weg und das ist dann auch okay. Und das war sein einziges Konzept, in dem er sich darauf einlassen konnte, sich vom Papa ins Bett bringen zu lassen. Und irgendwann mal war es dann eben so, dass die Eltern gemeinsam ausgehen wollten und dass ich dann als Babysitterin eben dann da war. Und dann sagten die Eltern eben auch zu dem Kind, Mama und Papa müssen arbeiten. Und das Kind wiederholte dann immer, Mama, Papa arbeiten, Mama, Papa arbeiten. Und ich wusste aber, die gehen essen und ins Kino. Und dann habe ich im ersten Moment so gedacht, warum sagen die das dem Kind nicht einfach? Also warum lügen die das Kind an? Und dann sagte die Mutter zu mir damals, und 2-Jähriger hat kein Konzept davon, was Restaurant und Kino und Mama, Papa wollen ausgehen bedeutet. Und das würde ihn jetzt erstmal total verunsichern, zu sagen, wir gehen nicht arbeiten, wir gehen aber trotzdem weg. Und für das Kind ist das ja völlig egal, wo wir sind. Es ist einfach nur wichtig, es ist so wie immer, ab und zu mal ist jemand weg und die Person kommt wieder. Und dafür steht für dieses Kind das Konzept arbeiten gehen, so. Und das war zum Beispiel damals für mich, ne, als noch kinderlose Frau, so ein bisschen wie so ein Erleuchtungsmoment zu sagen, manchmal geht es nicht um Wahrheit um jeden Preis, manchmal geht es darum, dass ein Kind Sicherheit und Geborgenheit erfährt, dadurch, dass es sozusagen ein vertrautes Stichwort an die Hand bekommt, das passiert jetzt. Und was wirklich passiert, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist die Botschaft, die gehen jetzt weg und die kommen wieder, das kennst du schon, das ist nichts Bedrohliches für dich. Weißt du, was ich meine?
Genau, und da, da finde ich auch irgendwo so die Grenze zum, sagen wir mal, legitimen Lügen auch erreicht. Also das fällt da noch drunter, weil ich ja vorhin so sagte, ich habe da viel gelogen und das liegt mir jetzt fast noch auf der, das würde ich fast wieder zurücknehmen wollen. Aber ich meine eben genau, das half mir jetzt. Also ich meine genau solche so Abkürzungen, die aber den Wert des Gegenübers sozusagen nicht schmälern. So, das finde ich irgendwie. Dafür habe ich kein besseres Wort und irgendwie ist es auch eine Lüge und doch ist das Wort da fast zu schwer dafür. Aber ich glaube, dass wenn das sich paart mit auf der anderen Seite nehme ich eben keine Lügen und ich bin für dich verbindlich da und ich sage dir auch bestimmte Dinge ins Gesicht, liebes Kind, wenn es denn so sein muss, ich glaube, dann kann daraus ein Konzept werden, mit dem ich zumindest einverstanden wäre. Also viel schlimmer fände ich eben so, ja, so komplett vertuschende Lügen, wenn man so Geschichten aufrechterhält über Wochen oder Monate, nur um, ja, um irgendwas halt nicht besprechen zu müssen mit dem Kind.
Ja. Ja, also das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Problem, glaube ich, in unserer Sprache, dass dieses Wort Lügen moralisch sehr, sehr schwer besetzt ist. Ne? Also Lügen gehört ja zu den 7 Todsünden sozusagen dazu. Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir auch in unserer Alltagssprache nur ein Wort haben für alles, was bedeutet, man sagt nicht die Wahrheit. Und es gibt ja unendlich viele Gründe, warum man nicht die Wahrheit sagt. Und es kann eben eine Höflichkeitsform sein. Es kann eine Form von Abkürzung sein. Es kann auch einfach irrelevant sein. Nicht in jeder Situation ist die Wahrheit das, was es gerade braucht. Und es gibt aber andere Situationen, da ist es absolut eine Frage des Respekts, nicht zu lügen und die Wahrheit zu sagen. Und genau das meine ich so. Also gerade auch schon bei kleinen Kindern, das ist ja zum Beispiel so, dass Kinder relativ oft auch uns nach unseren Emotionen fragen, ne? Dass sie sagen, bist du traurig oder bist du wütend oder ist irgendwas, wenn sie so merken, wir sind durch irgendwas gestresst oder so. Und dann ist es sehr, sehr häufig so der Fall, dass man das so wegwischt, sagt, nein, nein, alles ist gut. Und in Wirklichkeit ist aber wirklich was nicht gut. Und das ist zum Beispiel für Kinder sehr verunsichernd, weil das in der Psychologie spricht man von so einem Double-Bind-Signal ist. Also sie fühlen das eine und hören das andere und das passt aber nicht zusammen. Und dann haben Kinder die Tendenz, den Fehler, den sie spüren, also dieses Spannungsfeld zwischen dem, was sie wahrnehmen und dem, was sie erklärt bekommen, den Fehler dafür bei sich zu suchen und zu sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich praktisch, ne, das nicht zusammenkriege. Und das kann auf Dauer wirklich problematisch sein, weil Kinder dann auch verlernen, ihrer eigenen Wahrnehmung zu trauen, weil sie dann praktisch aufwachsen mit dem Gefühl, ich nehme immer wieder Dinge wahr, die sind da gar nicht. Und in Wirklichkeit sind die aber schon da, es wurde ihnen nur nie gesagt. Und deswegen ist es zum Beispiel total wichtig, wenn man als Familie beispielsweise einen Trauerfall hat, ne? Also ein Elternteil, Großelternteil ist gestorben, man ist darüber immer wieder traurig und Kinder kommen und sagen, bist du traurig? Dann eben auch das zu benennen oder zu sagen, ja, ich weine, weil ich vermisse den Opa oder weil so. Und auch immer wieder, auch vielleicht an Jahrestagen oder so, das eben nicht so zu vertuschen, sondern zu sagen, ja, das ist für mich ein schwieriger Tag. Und da auch in Austausch zu gehen über die Emotionen, auch damit die Kinder wahrnehmen, ich bild mir das nicht ein. So, ne? Das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo ich wirklich davon abraten würde, irgendwelche Lügengeschichten zu erfinden. Und da geht es ja um eine völlig andere Dimension auch ganz von genau. Beziehungsgestaltung, als wenn man so, ich sag mal, Alltagsabkürzungen wählt. Und gleichzeitig muss man auch da echt gucken, dass man sich nicht verzettelt in irgendwelchen Gerüsten, die dann auch echt zu einem Vertrauensmissbrauch führen können, wenn Kinder dann irgendwann merken, das stimmt alles gar nicht, was mir da erzählt worden ist.
Während ich dir oder uns so zuhöre, merke ich, wie wahnsinnig kompliziert das ist, dass man in bestimmten Situationen unbedingt die Notlüge braucht, während sie in der quasi fast identischen Situation ein bisschen gedreht zu einer massiven Verunsicherung führen kann. Ne? Also es ist wirklich, es ist eine unglaublich komplizierte Zwiebel, sodass ich mir auch total schwer tue, zu sagen, wann ist es richtig und wann nicht. Weil ich habe zum Beispiel auch, wie sagt man denn, lügbare Situationen gehabt. Mir hat mal jemand den Satz gesagt, es gibt nicht den richtigen Moment. Also wenn eine Sache da ist, dann dieses, ja, das wollte ich dir irgendwann später oder so, das kann ja auch eine totale Katastrophe auslösen, weil ich dir nicht jetzt verbindlich gegenübertrete. Und eine sehr ähnliche Situation kannst du dann sagen, du hast jetzt deinem Gegenüber in dieser Situation auch noch diese Geschichte zugemut. Also verstehst du, das ist oft genau sehr nah beieinander, weil ich glaube eben, dass wenn es wichtig ist, es auch wirklich jetzt dann möglichst schon auch raus muss, ist das eigentlich schon auch leichter macht. Ah, herrlich, ist kompliziert.
Und es ist tatsächlich also eine moralisch komplexe Geschichte, weil es ja also jetzt auch unter Erwachsenen einfach auch Situationen gibt, wo Menschen Notlügen nutzen, um auch sich selbst oder private Informationen zu schützen. Teilweise ist es ja sogar juristisch gedeckt. Also wenn eine junge Frau zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch gefragt wird, ob sie schwanger ist oder ob sie Kinder plant, dann hat sie das Recht zu lügen, weil das eine übergriffige Frage ist, weil die nicht in einem Bewerbungsgespräch eine Rolle spielen darf. Und dann ist richtig sozusagen von höchstrichterlicher Seite gesagt, dann dürfen sie sagen nein, auch wenn es vielleicht so ist. Und das darf ihnen sozusagen niemand ankreiden, weil die fragestellende Person den Fehler gemacht hat. Und solche Situationen gibt es ja weniger juristisch aufgeladen im Privaten auch, dass manchmal es einfach Dinge gibt, die man nicht oder noch nicht erzählen will und wo dann einfach auch solche Notlügen, ne, so, ja, ich trinke gerade keinen Alkohol, weil ich faste gerade oder irgendwas.
Ja, genau.
Also halt so,
der Klassiker.
Als völlig legitimes Mittel auch letztlich gesellschaftlich angesehen werden, um da auch sich ein Stück weit zu schützen. Und was eben sehr, sehr häufig passiert, nicht nur beim Lügen, aber auch beim Lügen, ist, dass wir in der Gesellschaft, in der wir sehr ambivalent mit diesem Thema umgehen und wo das sehr, sehr viele Facetten hat und es sehr komplex ist, dann auf einmal bei Kindern total eindimensional drauf gucken und sagen, Kinder dürfen nicht lügen. Und wenn Kinder lügen, ist das falsch. Und auch dann oft auf so einen Vierjährigen auf einmal die ganze Macht der Moral so draufklatschen im Sinne von, was bist du für ein Mensch, dass du mich angelogen hast? Ich bin so enttäuscht von dir. Ja? Während wir Erwachsenen, die das sagen, an dem Tag wahrscheinlich schon 10-mal irgendwelche Mini-Lügen in irgendwelchen Mini-Konversationen verwendet haben, ohne uns auch deswegen nur einen Gedanken zu machen. Ne? Aber das Kind soll dann moralisch unfehlbar sein und alles zugeben und alles offenlegen. Und das ist halt ein krasser Doppelstandard, der auch total adultistische ist, also letztlich total diskriminierend gegenüber Kindern, dass wir oft unsere eigenen moralischen Ansprüche nicht erfüllen können, aber von den Kindern sozusagen in Perfektion verlangen.
Das ist sehr spannend, weil, jetzt muss ich es langsam auseinanderdröseln, einerseits haben wir Erwachsene einen Doppel- oder Dreifachstandard beim Thema Lügen, das heißt, wenn man uns jetzt zugehört hat, hat man ja selber gemerkt, wie wir herumgeeiert haben, wann ist eine Lüge und wann, also eine Todsündenlüge und wann ist eine Lüge einfach nur so ein bisschen so eine Flunkerei und manchmal ist sie einfach nur sozialer Kitt. Das heißt, wir haben selber ja eigentlich gar nicht so ein richtiges, abgeschlossenes Konzept vom Lügen. Dann werden wir Eltern und dann flunkert oder todsündenlügt unser Kind uns an. Und in dem Moment kommt aber der moralische Watschenbaum und das kann man ja schon oft erleben, dass das Verhalten oft der Eltern so ist, als wäre es eine Todsündenlüge. Ja. Aber warum ist das so? Was enttäuscht uns denn da so?
Ich glaube, dass das zwei Ebenen hat. Die eine Ebene ist, dass wir als Eltern uns natürlich als Erziehungsbeauftragte erleben und das Gefühl haben, wir müssen unserem Kind beibringen, was richtig ist und was falsch und Lügen ist falsch und das muss das Kind lernen, so. Also wir empfinden das oft auch als unseren Auftrag, Kindern eine Lüge nicht durchgehen zu lassen, damit es das lernt, dass das nicht in Ordnung ist. Richtig?
Aber wir lügen doch die ganze Zeit. Verstehst du? Also wenn ich meinem Kind beibringe, du klaust nicht im Supermarkt, dann ist ja in 99% der Fällen so, dass ich auch nicht im Supermarkt klaue. Also da gibt es ja zumindest eine Deckung. Aber während ich heute Morgen meinem Chef sagte, du, ich fühle mich heute nicht so, mache ich mein Kind rund, weil es mich wegen den Lollis angeflunkert hat.
Ich glaube, dass sehr, sehr viele Erwachsene nicht wahrnehmen, dass das, was sie da tun, an Höflichkeitsflunkereien auch Lügen ist. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen diese kognitive Dissonanz auflösen, indem sie sagen, nee, ich bin einfach höflich, mein Kind hat mich angelogen. Also ich glaube, dass das viele gar nicht sehen, dass das im Prinzip zwei Seiten derselben Medaille sind. Und was ich für schwerwiegender halte, das ist was ich ganz, ganz oft beobachte, und das geht tiefer, das ist auf der Bindungs- und Beziehungsebene angesiedelt, ist diese tiefe Enttäuschung, dass mein Kind, das für mich fast schon ein Teil von mir selbst ist, mit dem ich mich so verbunden fühle, so nah fühle, mit dem, wo zwischen uns passt kein Blatt, dass das mich anlügen könnte. Weil Lügen empfinden wir als einen Akt der Aggression, schnell auch als einen Akt der Trennung, des Vertrauensbruchs oder Vertrauensmissbrauchs. Und für viele haut das in so eine ganz, ganz tiefe Wunde, dass mein Kind, ja, dass ich sozusagen mehr liebe als alles andere auf der Welt, es wagen würde, mir die Unwahrheit zu sagen, weil wir oft sozusagen auch verbinden, je näher man sich steht, desto wahrhaftiger kann man miteinander sein und je unverstellter kann man sich begegnen und dass sozusagen das eigene Kind bewusst etwas sagt, was nicht stimmt, um uns quasi in einer Unwahrheit zu halten, das fühlt sich für viele nach so einer richtig tiefen narzisstischen Kränkung an. Also dieses, wie kann mein Kind mir das antun? Bin ich nicht etwa die vertrauenswürdigste Person in seinem Leben, der es alles sagen kann? Und da rühren, glaube ich, manchmal auch so diese extrem heftigen Reaktionen her. Und was ich natürlich auch schon oft erlebt habe, wenn ich mit Eltern gesprochen habe, ist, wenn sich da natürlich noch ein eigenes Trauma oder ein eigener biografischer Schmerz mit dem Thema angelogen werden drüber legt. Also wenn wir Eltern haben, die selber vielleicht als Kinder massiv belogen wurden oder die in vorhergegangenen Beziehungen oder in ihrer aktuellen Beziehung schlimme Fälle von betrogen, belogen, ausgenutzt werden erlebt haben. Und dann haben sie ein kleines Kind und das sagt, nö, habe ich nicht gemacht oder habe ich nicht genommen oder so. Dann wird diese unschuldige, völlig normale, entwicklungsgerechte Kinderlüge oft einsortiert in diese lange Reihe von Vertrauensmissbrauch-Erfahrungen in der eigenen Biografie. Und dann kommt da oft so ein tiefer Schmerz, nicht du auch noch. Du darfst nicht auch noch in diese Kerbe hauen, mich zu belügen und mich damit zu demütigen und schlecht zu behandeln.
Ich überlege gerade, ob es auch sowas hat von du mein Kind, bist die bessere Version von mir.
Ja, absolut.
So ein bisschen, oder? Ich weiß nicht, ob man da manchmal so reinprojiziert, so ungefähr, mach doch du es jetzt besser. Also ob das da dann auch noch mit reinspielt. Okay, aber du sagst, es ist eine normale kindliche Entwicklung, weil sich da das eigene Ich dann auch findet, oder warum?
Genau, also entwicklungspsychologisch betrachtet ist es so, dass Kinder im ersten Lebensjahr sich ja nicht als eigenes Individuum begreifen, sondern praktisch das Gefühl haben, ohne meine Mama, mein Papa kann ich gar nicht sein. Und dann entwickelt sich eben um den ersten Geburtstag rum mit Beginn der Autonomiephase diese Vorstellung des eigenen Selbst. Ich bin ein eigener Mensch, ich habe meinen eigenen Willen, ich kann auch Nein sagen zu Dingen und kann auch widersprechen und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Und gleichzeitig kreisen Kinder zu Beginn dieser Autonomiephase eben noch sehr um sich. Das heißt, alles, was sie wahrnehmen, alles, was sie sehen, ist für sie die einzige Art und Weise, wie man die Welt sehen kann. Und deswegen verzweifeln Zweijährige so oft daran, dass ihre Eltern nicht alles exakt so sehen wie sie, weil sie aber denken, das ist doch total logisch, dass es genau so sein muss. Man kann es doch gar nicht anders sehen. Und dann entwickeln Kinder so um den 5. Geburtstag rum, ist individuell ein bisschen verschieden, die sogenannte Theory of Mind, also die Vorstellung, dass das, was ich denke und sehe, meine Weltsicht ist und dass die Weltsicht eines anderen Menschen eine andere sein kann und dass man miteinander in Austausch kommen kann über unterschiedliche Perspektiven. Ne? Also wir gucken das Buch an, ich sehe diese Wolke als Drachen, du siehst sie vielleicht als Hasen und das kann beides gleichermaßen wahr sein als subjektive Wahrnehmung und wir können uns darüber austauschen. Und diese Theory of Mind zu entwickeln, ist extrem wichtig, weil das die Voraussetzung ist für Empathiefähigkeit, für Mitgefühl, dafür, sich für andere Menschen zu interessieren und die eigene Weltsicht nicht für das absolut einzig Wahre zu halten. Und wenn Kinder diese Theory of Mind sozusagen entdeckt haben, entwickelt haben, dann üben sie natürlich auch den Umgang damit. Und dazu gehört auch, dass sie merken, okay, wenn wir alle unterschiedliche Perspektiven haben auf diese Welt, wissen wir auch nicht alle die gleichen Dinge. Wenn man eine Übung macht mit einem dreijährigen Kind und man hat so eine Handpuppe, ja, und man sagt, die Handpuppe geht jetzt mal aus dem Zimmer, verstecke mal vor der Handpuppe irgendein Bonbon oder so. Und dann kommt die Handpuppe wieder und man fragt das Kind, wo würde die Handpuppe nach dem Bonbon suchen? Dann sagt das Kind sofort da, weil das Kind weiß, wo das Bonbon liegt, also muss es auch die Handpuppe wissen. Und wenn man mit einem sechsjährigen Kind den gleichen Versuch macht, dann versteckt das Kind das Bonbon, die Handpuppe kommt wieder rein, sagt, wo ist denn das Bonbon? Und das Kind sagt, ich weiß es auch nicht, ja, du musst versuchen. Weiß ganz genau, wo es ist, aber weiß, die Handpuppe kann es nicht wissen, denn sie hat es nicht gesehen. Und da sieht man so, da steckt eine ganz wichtige Entwicklungsstufe drin und auch eine Form von Intelligenzentwicklung, zu merken, nicht jeder weiß gleich viel und wenn ich irgendwo einen Wissensvorsprung habe, kann ich den auch zu meinem Nutzen einsetzen. Und das ist moralisch total neutral, das ist einfach eine kognitive, wichtige Entwicklungsstufe. Und Kinder, die diese Theory of Mind eben entdecken, die entdecken auch das Lügen. Die entdecken, dass man Menschen etwas sagen kann und dass sie möglicherweise nicht wissen können, ob das stimmt, weil sie bei irgendwas nicht dabei waren. Dadurch probieren die natürlich auch aus, wann funktioniert das nicht. Und das sind alles im Prinzip Lernerfahrungen und soziale Experimente, wo man auch austestet, Wie funktioniert dieser Perspektivwechsel in verschiedenen Situationen konkret? Und natürlich mischt sich das dann auch noch mit anderen Situationen, also mit anderen Überlegungen, dass Kinder mit 4, 5, 6 durchaus ein Verständnis dafür haben, was sind bestimmte Regeln. Gleichzeitig haben sie manchmal keine Lust, sich an Regeln zu halten. Und ihre neu entdeckte Theory of Mind gibt ihnen dann eben auch neue Optionen zu sagen, vielleicht kann ich das System so ein bisschen austricksen. Ja? Und all das sind sehr wertvolle und wichtige Entwicklungsschritte, die Kinder durchlaufen. Und die aber eben in unserer Gesellschaft oft total moralisch bewertet werden. Und wo dann Kinder auch oft total unangemessen abgewertet, beschämt, bestraft werden, anstatt, was ja eigentlich richtig wäre, dass man mit ihnen in Austausch darüber geht. Man kann ja Kindern durchaus auch sagen, ich habe das übrigens gemerkt oder damit bist du aufgeflogen. Man kann in Austausch gehen darüber, das ist eine wichtige Lernerfahrung, aber letztlich darf man Kinder nicht dafür beschämen, dass sie eine neu entwickelte Kompetenz ausprobieren und gucken, wo ist das für mich nutzbar und wo ist das vielleicht auch keine gute Idee.
Klar, es kommt natürlich da auch total in so einen Kontrollverlust, ne? Also ich habe dir gesagt, putz dir die Zähne und ich frage dich, hast du dir die Zähne geputzt? Und du sagst, ja. Und am Anfang checke ich noch, dass das gar nicht Zähne geputzt und so. Und da muss ich dann als Vater zugestehen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Naja.
Und es ist so wichtig, dass wir, glaube ich, ein neues Vokabular lernen, mit solchen Sachen umzugehen. Ja, also ich habe zum Beispiel, als mein erstes Kind relativ klein war, von einer erfahreneren Mutter, die da schon ein bisschen ein älteres Kind hatte, den Tipp bekommen, wenn ein Kind sich so total verkatapultiert hat irgendwie in so einer Lüge, also immer mehr Sachen erfunden hat, die gar nicht stimmen können und so, dass man dann manchmal dem Kind eine total gute Brücke bauen kann, indem man sagt, du wünschtest, es wäre jetzt so, ne? Also, dass man praktisch, also das Kind ist in die Küche gegangen und hat irgendwie das Nutella-Glas halb leer gelöffelt oder so. Und man fragt so, warst du das? Nein, war ich nicht. Ja, wo kommen dann diese Schokospuren her? Ja, das hat so, es wird immer alles komplexer. Und dass man dann das Kind wirklich vom Haken lässt so ein bisschen und sagt, würdest du im Nachhinein wünschen, du hättest das nicht gemacht, tut dir das leid sozusagen? Oder dass man sagt, fühlst du dich jetzt irgendwie schlecht oder schuldig, dass du das gemacht hast? Hast du das Gefühl, dass du mir das nicht sagen kannst? Also dass man sozusagen auf die Metaebene geht und dem Kind einen Ausweg bahnt, bei dem es aber auch das Gesicht wahren kann und nicht so im sprichwörtlichen Büßerkleid da jetzt überführt wird irgendwie. Und gerade bei so Situationen wie ein Kind hat zum Beispiel ein Geschwisterkind geschlagen, ne? Also so ist es manchmal echt einfach wichtig, aus diesem Wer war's rauszukommen. Und wenn ein Kind dann sagt, ich habe meinen Bruder nicht gehauen, der hat einfach so angefangen zu weinen, ja, dann auch diese Intention zu sehen, zu sagen, das Kind versucht gerade das, was es weiß, was richtig gewesen wäre, sozusagen im Nachhinein zu implementieren, weil es auch eine Form von Scham fühlt für das, was wirklich passiert ist. Und wenn man das benennen kann und sagen kann, dann du wünschtest, du hättest ihn nicht gehauen, aber in dem Moment ist es passiert, weil es einfach, was auch immer, überfordernd war und wir müssen da gemeinsam gucken, dass das nicht wieder passiert, dann gibt man dem Kind natürlich eine ganz wertvolle Lektion, auch wie entlastend es sein kann, dann eben mit der Wahrheit rauszurücken, ohne Angst vor Strafe oder ohne Angst vor Beschämung.
Ich habe so zwei Seen in meiner Brust, weil ich bin voll dabei mit diesem lass uns gar nicht so in verhärtete Lügner, Lügenentdecker Fronten da irgendwie rutschen. Und auf der anderen Seite halt immer die Angst vor Felix Krull. Also dass sozusagen so ein Hochstaplerkind entsteht, das dann irgendwann mal merkt, ja, ich komme hier mit allem durch. Und wenn ich halt dann kommt Mama oder Papa und sagt so wohlfeile Sätze wie du wünschst es, es wäre nicht passiert. Ja, aber Lügen ist schon, das macht was mit einem, ne?
Ja, und also das ist eben auch genau dieser Balanceakt, Kinder nicht fürs Lügen zu beschämen oder fürs Lügen zu bestrafen, bedeutet nicht, dass sie nicht auch eine soziale Rückmeldung sozusagen bekommen müssen, auch darüber, was das eben mit mir macht, angelogen zu werden. Und das ist aber ein schmaler Grat, ne? Wenn ich meinem Kind quasi damit drohe, zu sagen, wenn du mich einmal anlügst, ist mein Vertrauen weg. Ja, ich bin unendlich nachtragend. Wenn du sozusagen einmal mein Vertrauen missbraucht hast, dann gewähre ich dir das nie wieder. Dann ist das natürlich eine krasse Drohung und auch nicht förderlich für die Eltern-Kind-Beziehung, weil mein Kind wird wieder lügen und dann wird es halt noch stärker versuchen, das vor mir zu verheimlichen. Und gleichzeitig darf es auch nicht so sein, dass wir als Eltern jede Lüge, jede Unwahrheit einfach so weglächeln und praktisch dem Kind gar keine Rückmeldung darüber geben, dass wir das auch teilweise gemerkt haben oder dass wir das auch nicht cool finden. Und es gibt eben auch da diese graduellen Unterschiede. Es gibt manche Fantasieflunkergeschichten, auf die man einsteigen und über die man gemeinsam lachen kann. Ne? In vielen Familien gibt es ja irgendein nicht sichtbares Familienmitglied, das im Zweifelsfall schuld ist, wenn sozusagen niemand schuld sein soll. Ja. Weißt du? Und dann kann man so sagen, das war der wieder so. Und das kann auch lustig sein. Aber es gibt schon Momente, wo man auch durchaus sehr ernsthaft sagen kann, ich muss mich darauf verlassen können, dass du mir das sagst. Oder du kannst dieses und jenes nur tun, wenn. Und
Entschuldigung. Nein, voll unterbrochen. Ich glaube, vielleicht ist der Unterschied auch, dass wir weniger aus Lügen gucken sollten als auf die Sache. Also ich glaube, wenn man es schaffen würde zu sagen, I got you there. Ich habe dich, also ganz ehrlich, kannst du erzählen, wem du willst, mir aber nicht. Aber man es dabei in Anführungsstrichen beließe, könnte man ja dann im nächsten Schritt darüber reden, wie wichtig Zähneputzen einfach ist. Und dann könnte man zu dem kommen, was du gerade sagtest, dachte ich gerade, du, ich muss mich darauf verlassen, dass du dir abends die Zähne putzt, weil ich muss mich noch um deinen Bruder kümmern und ich muss noch die Spülmaschine. Ich kann jetzt nicht jedes Mal sagen, hauch mich an, um dich das lügen, also so. Aber dass man sozusagen, eigentlich geht's dann ums Zähneputzen und nicht ums lüg mich nicht an, was das Zähneputzen betrifft. Thema. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man vielleicht,
dass man auf der Sachebene
richtig
bleibt.
Verstehe, dass man sagt, du, nee, so nicht. Aber ich halte dir jetzt keine Lügenstandpauke, sondern wir reden jetzt über das Nutella-Glas, musst du das quasi, keine Ahnung, kaufst jetzt ein neues oder kriegst halt morgen keins oder was machen wir jetzt mit dem leeren Nutella-Glas? Weißt du, dass es so ein bisschen so wie ist, Fernsehverbot wegen Hausaufgaben macht gar keinen Sinn, aber jetzt reden wir lieber über die Hausaufgaben und wie kriegen wir die in den Griff? So denke ich gerade.
Ja. Also ich glaube, was super wichtig ist, ist, dass wenn ein Kind einen angelogen hat, und es ist natürlich auch ein Unterschied emotional, ob das ein tapsiger Dreijähriger mit schokoladenverschmiertem Mund ist, der sagt, ich habe das nicht gegessen, oder ob das ein 15-Jähriger ist, der einem sagt, nee, ich habe keinen Alkohol getrunken oder irgendwas. Ne? Und man denkt so, da gibt es natürlich auch emotional nochmal unterschiedliche Implikationen. Aber was, glaube ich, immer wichtig ist, ist, dass man gerade in so einem Moment, wo man angelogen wird oder wo man den Verdacht hat, angelogen zu werden, nicht auf diesen allerersten verletzten Impuls aufspringt, zurückverletzen zu wollen. Im Sinne von, wenn du mich anlügst, dann zeige ich dir, wo der Hammer hängt. Also so, sondern dass man wirklich erstmal einen Moment durchatmet und dann, genau wie du sagst, einerseits auf der Sachebene schaut, was müssen wir hier klären, aber schon auch auf der Beziehungsebene auch benennen kann, ich mag das nicht, angelogen zu werden. Ich finde das kein schönes Gefühl, aber auch ein bisschen bei sich guckt, warum hat mein Kind mich angelogen? Und das ist ein Satz, den ich auch in dem Zusammenhang für mich sehr wichtig finde. Es gibt diesen Satz von Jesper Juhl, der sagt, Kinder lügen Erwachsene immer dann an, wenn sie die Wahrheit für sie nicht für zumutbar halten. Also wenn die Erwachsenen ihnen auch vermitteln, diese Wahrheit kann ich nicht aushalten. Und das ist tatsächlich auch was ich selbst als Mutter immer wieder mir auch eingestehen musste, dass dann manchmal ich auch gemerkt habe, mein Kind hat auch bei bestimmten Dingen vielleicht nicht die Wahrheit zu mir gesagt, weil das für mich auch ein Wunderpunkt wäre, da hinzugucken, wo die Wahrheit ist sozusagen. Und dann muss ich auch selbstkritisch sagen, an manchen Stellen habe ich mich sozusagen auch in Anführungszeichen gern anlügen lassen, weil ich da nicht hingucken musste zu einem bestimmten Thema, so, ne? Also ich nehme jetzt ein völlig banales Beispiel, das mir aber öfter begegnet, wenn ich mit Familien spreche und arbeite. Medienzeit. Es gibt tatsächlich Familien, wo die Eltern für sich hochhalten, unser Kind hat eine halbe Stunde Medienzeit und das Kind guckt jeden Tag länger heimlich. Und die Eltern gucken jeden Tag weg und tun so, als würden sie es nicht sehen. Weil eigentlich brauchen die Eltern mehr Pause und das Kind guckt gern mehr Fernsehen. Aber niemand will diese ehrliche Konversation haben, zu sagen, wir ändern diese Regel. Sondern beide Seiten lügen sich so ein bisschen in die Tasche. Die Eltern sagen, also mein Kind hat Stein und Bein geschworen, das macht nach einer halben Stunde aus. Und das Kind sagt, naja, meine Eltern gucken eh nicht nach so. Und aber niemand redet offen drüber, dass die Regel einfach nicht mehr passt, sondern alle gucken weg. Und das ist ja ein total banales Ding eigentlich, aber das kann natürlich auf der zwischenmenschlichen Ebene trotzdem auf Dauer ungünstig sein, weil das Kind vielleicht die ganze Zeit so latent Schuldgefühle hat, im Sinne von, ich belüge meine Eltern, ich mache den Fernseher nicht aus, aber eigentlich kooperiert es mit der impliziten Erwartung seiner Eltern, mach bitte nach einer halben Stunde nicht aus, wir haben doch gar nicht genug Pause gehabt. Und dann wäre es halt unendlich viel besser, das ehrlich zu benennen und zu sagen, wir erhöhen die Medienzeit auf eine Stunde oder was und du das mit gutem Gewissen gucken und danach sind wir als Eltern auch wieder in der Verantwortung zu sagen, jetzt ist Schluss. Aber das gibt es in unendlich vielen Kontexten in Familien.
Das ist schön. Man lebt in so parallelen, miteinander intervenenden Lügennetzen, obwohl man sie jetzt in diesem Beispiel zumindest gar nicht bräuchte. Aber das erklärt den Jules-Satz echt schon mal ganz gut, dass wir es manchmal einfach nicht aushalten, weswegen wir von unseren Kindern angelogen werden.
Und da gibt es natürlich auch Belege zu aus der entwicklungspsychologischen und pädagogischen Forschung, dass grundsätzlich Kinder, die in autoritären Erziehungsmustern groß werden, wo sehr viel mit Druck, mit Strafe, auch mit Liebesentzug gearbeitet wird, viel, viel mehr lügen und auch langfristig mehr lügen und auch komplexe Lügengebäude aufrechterhalten, um sich persönliche Freiheiten zu ermöglichen, fernab sozusagen von den Regeln ihres Elternhauses, und dass die beste Prävention für dauerhaftes und nachhaltiges und auch wirklich schädigendes Lügen in der Eltern-Kind-Beziehung tatsächlich darin liegt, Eltern Teil zu sein, dem man Dinge sagen kann. Ne? Also wenn ich als Elternteil meinem jugendlichen Kind sage, ob du einen Joint probierst, ob du rauchst, ob du trinkst, ob irgendwas, du kannst mich immer anrufen, ich werde immer kommen und dich holen, es wird keine Standpauke geben, ich werde dir auch nicht dein Handy wegnehmen oder deine Freunde verbieten, sondern wir kriegen das zusammen hin, dann hat mein Kind natürlich viel, viel weniger Grund, mich anzulügen, als wenn ich sage, wenn ich einmal dich betrunken erlebe, ja, dann ist dein Rechner weg und dann hast du 3 Wochen Hausarrest oder was weiß denn ich so, ja. Und es gibt so, so viele Menschen in meinem Alter, die ich kenne, die sehr, sehr strenge Eltern hatten, die ihnen verboten haben, auf Partys zu gehen, irgendwelche Beziehungen zu haben vor einem bestimmten Alter. Und die hatten alle elaborierte Lügensysteme, wer bei welcher Freundin übernachtet, als Deckung, um in Wirklichkeit ganz woanders rumzuhängen. Und das ist natürlich unendlich viel gefährlicher, als wenn ich als jugendliche Person meinen Eltern klar sagen kann, ich will bei meinem Freund übernachten, dann gehen wir auf diese Party und dann sind wir da und ich schreibe euch eine WhatsApp, wenn ich zu Hause bin. So, ne?
Genau. So, ich habe gerade fast den Faden verloren, weil so viele Dinge gleichzeitig in meinem Kopf sagen. Ja, genau. Ja. Genau. Wir halten dann diese Lügensysteme lieber weiter aufrecht. Ja. Und ich glaube auch, dass dieses Beschämen eines Lügners einfach nichts bringt. Es verschlechtert die Beziehung, aber so einen richtigen Lerneffekt hat es nicht. Man ist danach halt noch mehr auf der Hut, nicht erwischt zu werden, aber man ist danach nicht gefeit, wieder zu lügen. Ja.
Das ist so, und je nach Selbstwert des Kindes, je nachdem, wie gefestigt dieses Kind in seiner Persönlichkeit ist, kann dieses beschämt werden für eine zutiefst menschliche und normale Verhaltensweise natürlich auch wirklich was machen mit dem Selbstbild. Also, dass Menschen dann sich selber für was ganz Schlechtes halten. So, ne? Es gibt wirklich auch Kinder und Jugendliche, die sozusagen aus ihrer Kindheit mitnehmen, so dieses, ich bin einfach kein guter Mensch, denn ich habe mal ein Kaugummi geklaut und ich habe mal meine Oma angelogen und deswegen bin ich objektiv einfach ein charakterloser, Geselle, so ungefähr, weißt du? Und das ist natürlich auch schlimm, wenn das zum Selbstbild gehört, dass einem nicht jemand diese Großzügigkeit entgegenbringt, zu sagen, du bist wunderbar und richtig so, wie du bist und wir alle machen Fehler und jeder lügt mal und jeder, ne? Also wer nie als kleines Kind irgendwo mal irgendwas hat mitgehen lassen, werfe den ersten Stein, so ungefähr. Und das ist zum Beispiel auch was, was für mich sehr bedeutsam ist, dass ich gerade mit meinen älteren Kindern, wenn wir manchmal so uns unterhalten, dann auch über solche Themen auch nochmal so im Rückblick sprechen kann, im Sinne von, gab es irgendwas, was ihr als Kinder mal gemacht habt, wofür ihr euch im Nachhinein richtig schämt oder so, und wo dann manchmal ganz anrührende Geschichten rauskommen. Ich habe mal mit 7 das Poster von meinem Geschwisterkind heimlich zerrissen, weil ich so wütend war, und dann kommt dann auf einmal 10 Jahre später raus, so was, du warst das. Und dann aber das auch so ein bisschen auffangen zu können und zu sagen, hey, das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Und dann auch eigene Geschichten teilweise zu erzählen, was man selber als Kind oder Jugendliche mal für Quatsch erfunden hat oder gedacht hat. Und das kann so entlastend sein, dass man dann nicht mehr sich selbst so als Eltern auf diesen Podest stellt. Also ich würde ja niemals so etwas tun, aber du schon. Und ich finde es so wichtig, mit Kindern manchmal auch im Rückblick nochmal echt so anzuschauen. Manchmal stecken hinter Lügen einfach total anrührende Motivationen. Also ich erinnere mich, kann ich erzählen, als Kind in der Grundschule hatten wir ein Kind in der Klasse, das aus ausgesprochen ärmlichen Verhältnissen kam, wo es wirklich an allem gefehlt hat. Und mich hat das als Kind sehr betroffen gemacht. Und ich hatte dann irgendwann mal wahrgenommen, dass dieses Kind keine passenden Schuhe hatte. Und es war offensichtlich irgendwie auch nicht das Geld da jetzt Schuhe zu kaufen. Und dann habe ich so voll die elaborierte Lügengeschichte erfunden, von wegen, ich hätte einen Opa, der wäre Schuster und der hätte Schuhe übrig. Und deswegen, und die würde ich gern mitbringen. Und dann bin ich praktisch zu Hause bei uns an den Schuhschrank und habe irgendwelche Schuhe, von denen ich dachte, die könnten passen, dann mitgebracht. Und natürlich war das total offensichtlich, dass, also aus jetziger Warte, dass natürlich, dass keine Schuster-Schuhe irgendwo waren, sondern einfach halt einfach normale Schuhe, die bei uns im Schuhladen standen. Aber wenn man sich das so anguckt, also ich wollte dieses Kind nicht beschämen und ich habe praktisch diesen Impuls gespürt, ich will, dass dieses Kind passende Schuhe hat, und habe praktisch aus unserem Schuhschrank sozusagen ein paar Schuhe geklaut, wenn man so will, also von mir selber, und habe die diesem Kind gegeben und habe gesagt, das wäre also praktisch Ausschuss von meinem Schuster-Opa, und natürlich war das alles völliger Quatsch, aber die Urmotivation war ja total fürsorglich und liebevoll. Und ich weiß nicht mehr, ich kann mich wirklich nicht mehr genau erinnern, wie das genau ausgegangen ist. Ich erinnere mich dann schon, dass meine Eltern mich dann irgendwann noch gefragt haben, wo diese Schuhe sind, und dass ich sagte, ich habe die diesem anderen Kind gegeben. Ich kann es wirklich nicht mehr genau rekonstruieren, aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich nicht dafür beschämt oder bestraft worden bin, sondern dass da sozusagen diese Intention, du wolltest jemand anderem was Gutes tun, total gesehen wurde. Und dann wurde schon irgendwie gesagt, es wäre besser, nächstes Mal einmal Rücksprache zu halten. So. Aber das war jetzt nichts, wo ich rausging mit dem Gefühl, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, weil ich das gemacht habe. Obwohl ich da einfach was genommen habe und irgendwas dazu erfunden habe. Ne?
Naja, klar. Ja. Ja, und wir haben dann übrigens den Geburtstag drauf einfach besser geplant, weil letztlich war es ja auch irgendwie so wie dein Julsatz. Also ich hatte halt Angst, dass ich den Packtag nicht packe und so weiter und so fort. Und man kann natürlich auch abends einfach nochmal ins Schwimmbad gehen und rechtzeitig zu Bett gehen und die Partys nicht alle am gleichen Tag abfeiern. Und dann kann man auch um 5:30 Geburtstag feiern und es ist dann auch der richtige Tag.
Ja. Genau. Was ich auch noch ganz kurz erwähnen wollte, weil wir das manchmal als Motiv nicht so auf dem Schirm haben. Ich hatte mit einem unserer Kinder die Erfahrung, dass es immer wieder so absolut fantastische Lügengeschichten erzählt hat. Also man kennt das ja so, dass man Kinder fragt, wie war es im Kindergarten oder in der Schule, und die sagen gut. So. Und dieses Kind hat aber immer die abenteuerlichsten Sachen erzählt. Und es war wirklich teilweise so an der Grenze zu, es könnte vielleicht gerade wirklich stimmen, aber es ist schon auch ein bisschen, also war wirklich ein Polizist auf einem Pferd im Kindergarten und hat euch alle auf diesem Pferd eine Runde reiten lassen und so, ja, und die Erzieherin hat nichts davon erzählt, und dann kamen halt sehr, sehr oft solche Geschichten, und da war ich dann teilweise auch so ein bisschen irritiert und habe mich wirklich gefragt, was ist die Motivation, die ganze Zeit sowas zu erzählen, ne? Und dann habe ich irgendwann mit diesem Kind mich ja so ein bisschen ausgetauscht und sagte, Mensch, du erzählst immer so tolle Sachen von deinen Tagen und das ist ja unglaublich, du erlebst ja viel mehr als andere Kinder und so. Und dann hat dieses Kind gesagt, ja, weil wenn wir Geschichten lesen in Büchern, da passieren immer spannende Sachen und in meinem echten Leben passiert eigentlich gar nicht so viel, aber ich will auch so coole Geschichten erzählen können, wie halt ne, Pippi Langstrumpf und diese ganzen Helden. Ja. Und das war wirklich dann so eine Erfüllung quasi von, also ich glaube, ich fände das langweilig als Mama, immer nur zu hören, ja, wir waren halt im Morgenkreis und dann waren wir im Garten sozusagen. Und dann war das sozusagen so eine, ich will dir auch eine schöne Geschichte erzählen und du sollst auch was davon haben, Fantasiegeschichte. Und das war dann auch für mich so wichtig, das zum Beispiel wirklich von diesem Begriff des Lügens zu lösen und zu sagen, das sind einfach Fantasiegeschichten, die man ja auch gemeinsam genießen kann. Und dann war das eine Zeit lang wie so ein Ritual, dass ich halt jeden Tag eine total fantastische Geschichte erzählt bekommen habe, was angeblich passiert ist. Und dann sozusagen auseinandersortieren musste, was möglicherweise ein wahres Element da drin war und was dann eben übertrieben wurde. Und das wäre super schade gewesen, diese Kreativität, weißt du, abzuwerten, ja, ja, zu genau. begrenzen und zu sagen, das kann doch alles gar nicht wahr sein. So.
Ja, und gleichzeitig konntet ihr dann beide auch einfach sozusagen fantastische Erzählstunde machen, statt euch immer nur so zu beäugen, so, das kann aber nicht sein, bis jetzt, aber verstehe, schön, okay.
Ja.
Wie wird bei euch zu Hause gelogen? Schreibt uns an podcast@nora-imlau.de. Cool, Nora, dann dürfen wir jetzt auf die Sponsorin unserer aktuellen Folge gucken. Es folgt jetzt also etwas Werbung.
Genau, die Sponsorin unserer heutigen Folge ist Sanja von Kleines ganz Groß. Sanja ist pädagogische Fachkraft, die sich zum bindungsorientierten Umgang mit Kindern zu vielfältigen Themen spezialisiert hat, insbesondere was die frühen Jahre angeht, ob es ums Thema Schlafen geht, Beikost, ne, wählerisches Essen, Autonomiephase in all ihren Facetten, auch so Themen wie Trockenwerden, Kita-Start, solche Themen. Und was Sanja eben anbietet, ist eine individuelle Begleitung eurer Familie. Da hat sie verschiedene Pakete, die immer letztlich darauf basieren, dass ihr mit ihr mindestens einmal ausführlich sprecht und dann aber auch noch weiterhin begleitet werden in der Umsetzung der entwickelten Strategien. Zum Beispiel ganz unkompliziert über WhatsApp, dass ihr euch noch mal so austauschen könnt im Alltag, ne, wie ihr das sozusagen implementieren könnt. Und es gibt sehr, sehr viele Familien, die da wirklich schon sehr von profitiert haben, weil Sanja sehr empathisch, sehr zugewandt und sehr fachkundig einfach auf diese Themen schaut und dann auch wirklich Unsicherheiten auflösen kann für euch und mit euch und einen individuellen Weg suchen kann, wie es euch mit eurem Kind oder euren Kindern besser gehen kann.
Genau, und da das Ganze ganz alltagsnah aufgesetzt ist, funktioniert es typischerweise über ein Telefonat oder ein Videogespräch und dann begleitet Sanja euch entweder über weitere Telefonate oder über schlicht Messenger, sodass immer dann, wenn es wieder irgendwo Unklarheiten gibt, eine kurze Rückfrage an Sanja möglich ist und keine unnötigen Schleifen drin sind. Das Ganze findet ihr natürlich auf kleinesganzgroß.de. Und das erste Gespräch ist immer kostenlos. Also gibt es so ein Viertelstundengespräch, wo man erstmal sich gegenseitig ein bisschen kennenlernt und so abcheckt, was die Situation ist. Und ihr erhaltet, wenn ihr eben so ein Beratungspaket, sage ich jetzt mal, bei Sanja abschließt, einen Rabatt von 15% mit dem Code alleranfang 15. Diese Aktion ist befristet bis Ende August 25. Alle Infos, die Domain und so weiter, packe ich euch natürlich auch wieder in die Shownotes dieser Folge.
Yes.
Damit kommen wir jetzt zu unserem geliebten Postfach. Und Nora, ich wollte dir eine Nachricht von Kim vorlesen, nochmal zum Thema Mehrsprachigkeit. Liebe Nora, lieber Oliver, ich bin seit der ersten Folge Fan von eurem Podcast und jetzt habe ich endlich auch etwas Sinnvolles beizutragen. Ich habe 2020 meinen Master in Linguistik abgeschlossen und viel zu Mehrsprachigkeit gemacht. Zumindest vor 5 bis 6 Jahren war also der wissenschaftliche Stand, dass das Mischen von Sprachen bei Kindern überhaupt kein Problem darstellt. Es bedeutet nicht, dass die Kinder die Sprachen nicht auseinanderhalten können, sondern sogar im Gegenteil, dass sie, natürlich unterbewusst, ihre Sprachen gut kennen. So gleichen sie zum Beispiel in der frühen Erwerbsphase aus, dass sie gewisse grammatische Konstruktionen in einer Sprache schon beherrschen, in der anderen aber noch nicht. Beispiel, kannst du tie my shoe? Infinitivkonstruktionen sind im Englischen viel einfacher als im Deutschen. Super clever vom Kind, dann ins Englische zu wechseln, wenn es das auf Deutsch noch nicht sicher kann. Später kann es ein Zeichen dafür sein, dass das Kind die Nuancen des Vokabulars sehr gut kennt. Manche Wörter können nicht synonym übersetzt werden, also wird die Sprache gewechselt, Geborgenheit zum Beispiel. Also, der Wechsel zwischen Sprachen, Code-Switching in der Fachsprache, ist bei Kindern überhaupt nichts Defizitäres, sondern eigentlich total cool und clever. Macht weiter so, liebe Grüße, Kim.
Ah ja, voll gut. Ja, dieser Begriff des Code-Switching hat mir gefehlt, als wir über dieses Phänomen gesprochen haben. Das ist super, dass sie das noch ergänzt. Und das ist auch was, was total meine Erfahrung bestätigt, dass eben da tatsächlich auch eine Intention oft dahinter steckt, zu sagen, ich kann das in der Sprache noch nicht sagen, dann sage ich so, oder ich brauche jetzt aber dieses spezielle Wort und das gibt es nur in der einen Sprache. Vielen Dank, Kim. Ich fühle mich sehr bestärkt.
Ja.
Ich habe noch eine andere Nachricht, über die ich schmunzeln musste, von Nicole. Sie hat nämlich exakt das Beispiel zu Hause, das du in unserer Folge genannt hattest, wo es um unterschiedliche Dialekte ging. Sie schreibt, liebe Nora, lieber Oliver, ich glaube, ihr hattet in eurer letzten Folge ein Beispiel, dass Oliver sich gefragt hat, welchen Dialekt wohl die Kinder sprechen, wenn die Eltern aus Sachsen bzw. aus Franken stammen. Und wir sind genau diese Konstellation. Ich stamme aus Sachsen, mein Mann aus Franken. Allerdings leben wir seit mehr als 10 Jahren in Frankfurt am Main und sprechen daher im Alltag so gut wie kein Dialekt. Mein Mann verfällt nur mit seiner Verwandtschaft in stärkeres Fränkisch. Das kenne ich auch. Wenn man mit den Leuten von zu Hause spricht, redet man anders. Und auch hier zeigt sich, dass letztlich der Einfluss der Umgebung größer ist als das Elternhaus. Da hier viele Zugezogene leben, spricht kaum jemand noch wirklich Hessisch. Trotzdem ist es das Einzige, wo unser Sohn etwas in Richtung Dialekt spricht. Er spricht nämlich das teilweise als Schne, manchmal Milch, weil seine Erzieherin im Kindergarten so spricht. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass in unserem Mit-30er-Freundeskreis auch bei den Daheimgebliebenen der Dialekt nicht mehr so stark gesprochen wird wie noch in der Schulzeit und dass zum Beispiel auch die Kinder in Franken weniger Fränkisch sprechen. Es wird nicht mal mehr von allen Kindern noch das R gerollt. In jedem Fall ein spannendes Thema. Liebe Grüße, Nicole. Ja, da musste ich irgendwie drüber schmunzeln, dass sozusagen es wirklich zu jeder Konstellation ein Beispiel gibt. Und gleichzeitig ist das tatsächlich, glaube ich, auch was, was sehr viele erleben, dass die Kinder eher noch so eine Färbung haben in ihrer Sprache als einen wirklichen voll ausgeprägten Dialekt. Wobei uns auch eine Leserin schrieb, dass du astreinisch bayerisch sprächest, wenn du dich nicht so ironisch davon distanzieren würdest, Oliver.
Das ging mir selbstverständlich natürlich runter wie Öl. Das stimmt. Voll gut. In diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denk dir mal dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.